Ja, dann von meiner Seite auch noch ein herzliches Willkommen. Freut mich, dass wir zusammen dieses so wichtige Thema bearbeiten und bedenken können. Und wir haben auf der Hinfahrt, ich bin mit Brad Beavers hier hergefahren von Basel und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig doch dieses Thema ist und wie im Gegensatz zu dieser Wichtigkeit eigentlich sehr wenig zu finden ist über das Thema Zorn. Also Predigten oder Artikel, Bücher, man findet eigentlich sehr wenig darüber. Dinge, die auch erklären, wie der Zorn in seiner ganzen Breite zu verstehen ist. Und da sehen wir uns bestätigt oder bestärkt darin, dass es richtig ist, da einmal eine ganze Konferenz darüber abzuhalten. Mir ist es auch so gegangen, als ich das Thema anfing zu bearbeiten, vor allem das Thema jetzt in Bezug auf den Teufel, da habe ich gestaunt, wie viel ich entdeckt habe, wie viel ich gefunden habe in der Bibel, welche Zusammenhänge mir da aufgegangen sind, was ich vorher nie so in diesem Ausmaß eigentlich bedacht habe. Und ich kam zu der Schwierigkeit, mich begrenzen zu müssen, wie es oft einem Verkündiger geht. Er findet so viel Material und er weiß nicht, wie er das alles in eine Predigt oder in einen Vortrag hineinpacken soll. Also ich werde euch nicht alles sagen können jetzt in diesem Vortrag. Habt etwas Geduld mit mir und mit uns. Wir werden sicher noch weiteres hören. Es geht hier jetzt also in diesem Thema unter dem Titel Der zornige Fürst der Bosheit, wird es eine Art Kondensat geben über so die wichtigsten Schwerpunkte des Zorns, wie er sich beim Feind Gottes, beim Satan manifestiert. Wir haben bereits hilfreiche Definitionen von Zorn vorgestellt bekommen im letzten Vortrag. Wir haben gesehen, und vielleicht war das schon etwas überraschend für einige von uns, dass der Zorn an sich nicht grundsätzlich etwas Böses, etwas Schlechtes ist. Zorn in seiner reinen, in seiner heiligen Form ist gut. Wie wir gehört haben, der Zorn Gottes ist gut, weil Gott gut ist. Zorn war zuallererst ein gutes Attribut Gottes, eine seiner guten Eigenschaften. Erst als der höchste der Engel von Gott abfiel und zum Teufel wurde, zum Diabolos, das bedeutet ja der Durcheinanderwerfer, als er zu diesem Durcheinanderwerfer wurde, da wurde Gottes guter Zorn korrumpiert, also in böser Absicht missbraucht, verwendet. Zorn ist nicht an sich böse, auch wenn es etwas ist, das uns Angst macht oder uns erschreckt, aber der Zorn an sich ist nicht böse. Wie auch der Hass oder sogar die Liebe böse wird, wenn sie für das Falsche eingesetzt werden oder auf das Falsche ausgerichtet werden. Wie wir gesehen haben, ist es gut, zornig zu sein, wenn sich mein Zorn gegen das Böse, gegen das Schlechte richtet. Wie es gut ist, das Böse, die Sünde zu hassen und das Gute zu lieben. Zorn ist vielleicht hier noch einmal eine etwas ähnliche, aber etwas andere Definition. Zorn ist Unmut, Unzufriedenheit mit dem Schlechten, Falschen, Bösen. Wenn wir zurückdenken an die Definition von Robert Jones, der sagt, es ist eine ethisch-moralische Verurteilung des wahrgenommenen Bösen. Mit dem Sündenfall wurde eigentlich nicht das Attribut Zorn verändert, die Eigenschaft Zorn, Nicht der Zorn wurde eine böse Sache mit dem Sündenfall, sondern der Teufel und die sündige Menschheit wurden böse und begannen, den Zorn in und für ihre Bosheit anzuwenden. Das ist ein Unterschied, oder? Nicht der Zorn wurde etwas Böses, sondern die Bösen haben den Zorn, der eigentlich etwas Gutes ist, haben ihn missbraucht. Der sündhafte Zorn ist somit eine missbrauchte und eine fehlgeleitete Eigenschaft Gottes. Vielleicht wiederhole ich das nochmal, wenn jemand das mitschreiben oder sich merken will. Der sündhafte Zorn ist eine missbrauchte und fehlgeleitete Eigenschaft Gottes. Weil Gott das Gute liebt, ist er zornig auf das Böse. Der Fürst der Bosheit kehrt das um. Er liebt das Böse und ist darum zornig und unzufrieden, verärgert über das Gute. Lass uns das noch etwas weiter daran herumdenken, weiter beschreiben. Zorn ist diese innere Motivation, die etwas entschieden ablehnt. Und diese Ablehnung besteht nicht nur in einem Gefühl, haben wir auch schon gehört, in einer Empfindung, sondern diese Ablehnung ist aktiv. Sie lehnt nicht nur ab, sie agiert auch, um das Abgelehnte zu beseitigen. Wir haben schon auch im vorigen Vortrag gehört, dass Gottes Zorn gegen die Sünde aktiv wurde, um sie zu beseitigen. Der zornige Fürst der Finsternis, er wurde und ist aktiv darin, Gottes gute Schöpfung und Vorsehung zu torpedieren. Er tut alles, um Gottes gute Absichten anzugreifen und sie, wenn es möglich wäre, sie zu hindern und zu zerstören. Der Zorn des Teufels ist also, um das noch einmal zusammenzufassen, ein Attribut, eine Eigenschaft Gottes, die er sich angeeignet hat, um sie für seine Absicht zu missbrauchen. Gottes Zorn lehnt das Böse, die Sünde ab und beseitigt sie schließlich. Der Teufel lehnt Gott und das Gute ab und will es weghaben. Versucht alles, setzt seine Macht und Intelligenz ein, um es zu beseitigen. Ich denke, dass schließlich alles, was der Teufel plant und unternimmt, aus seinem zornigen Hass auf Gottes gute Schöpfung und Vorsehung kommt. Seine Art, wie er nach dem Fall Zorn ausübt, ist Wurzel und Treibstoff der Sünde. Um das noch tiefer zu verstehen, gehen wir an den Anfang zurück und schauen die Geschichte, den Ursprung des sündigen Zornes an. Über den Abfall dieses höchsten Engels, der zum Teufel wurde, finden wir in der Bibel eigentlich keine narrative Beschreibung, also eine Erzählung, so wie über den Fall des Menschen. Es gibt aber einige Hinweise in Form von typologischen, symbolischen Beschreibungen, die uns helfen, das Wesen der Rebellion und damit des sündigen Zorns zu verstehen. Durch den Propheten Hesekiel klagt Gott einmal den König von Tyrus an. Und in dieser Beschreibung seiner rebellischen Hochmut, also Hochmut des Königs von Tyrus, beginnt der Prophet dann in typologischer Form von der Auflehnung und von dem Fall Satans zu sprechen. Wir merken, wenn wir das aufmerksam lesen, dann merken wir, da kann nicht mehr nur von dem König von Tyrus die Rede sein. Das ist eine höhere Kategorie. Das ist der Teufel, der hier beschrieben wird. Das ist in Hesekiel 28. Ich nehme jetzt die Verse heraus, die dann schon eben in das Typologische hineingehen, wo es nicht mehr um den König von Tyrus geht. Hesekiel 28, die Verse 14 bis 17. Ein Cherub warst du mit ausgebreiteten Flügeln, der Beschirmende. Und ich stellte dich auf den heiligen Berg. Göttlich warst du. Inmitten von feurigen Steinen hast du dich bewegt. Untadelig warst du auf deinen Wegen seit dem Tag, an dem du erschaffen wurdest, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Du hast dein Inneres mit Gewalttat gefüllt und du hast gesündigt. Da habe ich dich entweiht, dich vom Gottesberg verstoßen und dich vernichtet, du beschirmender Cherub, weit weg von den feurigen Steinen. Dein Herz war hochmütig geworden deiner Schönheit wegen, deine Weisheit hattest du zunichte gemacht, um deines strahlenden Glanzes willen. Und so weiter. Hier sehen wir schon etwas von der Wurzel des sündigen Zorns. Der Cherub wird von seinem Schöpfer mit den höchsten Eigenschaften versehen. Er war der Größte, der Beste, der Cherubim, der Engel. Aber er wird unzufrieden und er will mehr. Er lehnt es ab, nur Gottes wunderbares Geschöpf zu sein. Er will selber Gott sein. Und er richtet seinen Unmut, seinen Zorn, den er gegen das Böse anwenden sollte, unter Gottes Herrschaft, richtet er gegen Gottes gute Vorsehung. Wir sehen dann in Genesis 3, also im 1. Mose 3, wie er diesen sündigen Zorn nun auslebt, aktiv wird. Er hasst Gott, der ihn geschaffen hat. Und er hasst auch die Menschen, denen sich Gott in Liebe zuwendet. Er weiß, dass ihn seine Rebellion, sein Zorn gegen Gott schließlich in die Hölle bringt. Und deshalb will er die übrige Zeit, die ihm bis dahin bleibt, nutzen, um wenn möglich alle anderen Geschöpfe mit sich hinabzureißen. Offenbarung 12, Vers 12 sagt uns darüber etwas. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Was ihn zu Fall brachte und von seinem Gott getrennt hat, das soll auch die Menschen zu Fall bringen. Der Zorn auf Gott und seine Vorsehung. Das ist das, was den Cherub, der zum Teufel, zum Satan wurde, zu Fall gebracht hat. Das soll auch die Menschen zu Fall bringen. Der Mensch soll seinen Hass teilen. Und der Weg dorthin, der führt über die Unzufriedenheit und die Ablehnung der Güte Gottes. Es ist der gleiche Weg, den der Satan selbst gegangen ist. Schauen wir uns seine Taktik, seine zorngetriebene Taktik an. Das lesen wir, wie ihr sicher wisst, in Genesis 3, Verse 1 bis 5. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Noch einmal zur Erinnerung: Der Zorn in seiner reinen, heiligen Form kommt aus der Liebe zum Guten und lehnt das Böse ab, verachtet es und agiert dagegen. Der Satan kehrt das ins Gegenteil um. Er stellt sich selbst über Gott, will die Macht, über Gut und Böse zu entscheiden, an sich reißen. Er nennt das Gute böse und das Böse gut. Und er lehrt die Menschen: Gott ist nicht gut. Gott sagt nicht die Wahrheit. Das ist Es ist der Inhalt der Botschaft des zornigen Fürsten der Bosheit an die Menschen. Gott ist nicht gut. Gott sagt nicht die Wahrheit. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr rebelliert. Lehnt euch auf. Nehmt wie ich die Entscheidung über Gut und Böse in die eigene Hand. Definiert selbst, wofür und wogegen ihr sein wollt. Definiert selbst, worauf ihr zornig sein wollt. Bestimmt die Realität selber, herrscht selber darüber. Das ist die Geburt des sündhaften Zorns. Hier in der Verführung zum Abfall von Gott offenbart sich dieser sündige Zorn. Sein Kern, sein Wesen wird sichtbar. Und es ist wichtig für uns, diese Wurzel des Zorns zu erkennen, damit wir ihn in unserem Leben wirksam bekämpfen können. Also des sündhaften Zorns oder des sündhaft angewandten Zorns. Diese Wurzel sollen wir erkennen, dann können wir ihn in unserem Leben wirksamer bekämpfen. Wenn wir den Begriff Zorn hören, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr den Flyer gesehen habt und diesen hässigen Autofahrer da drauf. Das ist etwas, was wir uns vorstellen, oder? Wenn wir das Wort, den Begriff Zorn hören. Das ist Zorn. Da denken wir an etwas, das sich so äußert, wie eben diese Person auf dem Bild, eine wütende, laute Person. Und das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Das ist eigentlich nur eine Frucht des sündhaften Zorns. Die Wurzel oder das Wesen des Zorns beginnt viel subtiler und viel leiser. Beim Erzfeind Gottes und dem Feind seiner geliebten Geschöpfe, da sehen wir am Anfang erst einmal den falschen Rechtsanspruch oder falschen Besitzanspruch. Er denkt, ich habe das Recht, für mich zu entscheiden, was für mich gut ist und was ich ablehne und verachte. Das ist an der Wurzel des Zorns. Ich habe das Recht, für mich zu bestimmen, zu entscheiden, was für mich gut ist und was ich ablehnen und verachten soll oder will. Gott, wie er meine Existenz und meinen Weg festgelegt hat, ist nicht im Recht. Ich lehne ihn ab und ich verachte seine Weisheit und sein Handeln. Das ist an der Wurzel des sündhaften Zorns. Der sündige Zorn ist in seinem Wesen Feindschaft gegen Gott und Ablehnung seiner guten Vorsehung. Und diese Haltung verfestigt sich dann, wenn sie einmal gegriffen hat. Das heißt, der Zornige hält an seiner Sichtweise und Motivation fest. Er hat seine Entscheidung getroffen und er kehrt nicht um davon. Zorn, darum ist der Zorn eng verknüpft mit Unversöhnlichkeit. Das gehört zusammen. Zorn und Unversöhnlichkeit. Genau genommen ist ja auch Gott in seinem Zorn unversöhnlich. Das ist vielleicht etwas provokativ gesagt, aber Gott ist in seinem Zorn eigentlich unversöhnlich. Gott lässt sich niemals mit dem Bösen, mit der Sünde versöhnen. Er hat entschieden, was gut und böse ist, was er liebt und was er ablehnt. Er versöhnt die Menschen, die er dazu erwählt hat, mit sich. Er reinigt sie vom Bösen, von der Sünde und vom sündhaften Zorn, aber er kann nicht mit dem Bösen versöhnt werden. Also ist der Zorn ist verknüpft mit Unversöhnlichkeit. Und wenn das dann ins Böse, ins Falsche umschlägt, dann ist natürlich die Unversöhnlichkeit auch falsch. Der zornige Fürst der Finsternis hält an seinem Anspruch auch fest, Gut und Böse zu definieren, und er kehrt nicht um. Und deshalb kann er nicht mit Gott versöhnt werden. Der Teufel kann nicht mit Gott versöhnt werden. Zwischen ihm und Gott ist ewige Feindschaft. Und er grollt in seinem Zorn. Das ist die Unversöhnlichkeit, die bleibt. Er grollt in seinem Zorn. Und alle seine Pläne und Aktivitäten sind auf das eine Ziel fixiert, unveränderbar, Gott und seinen Geschöpfen zu schaden. Das ist sein Zorn. Wie Petrus schreibt im 1. Petrus 5, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Er ist stets auf der Lauer und auf der Suche nach seinen Opfern. Und dabei ist sein Zorn aber oft nicht als brüllend, laut, rasend zu erkennen. Sein Zorn, der Hass auf Gott, ist nicht nur Frucht, sondern der Antrieb hinter seinen listigen Plänen. Und da ist der Zorn sehr leise und subtil, oder? Er zeigt nicht sein wahres Gesicht. Der Zorn, der sündige Zorn des Fürsten der Finsternis, zeigt nicht sein wahres Gesicht. Wenn wir da noch einmal zurückschauen nach Eden, wo er den Menschen verführt hat, in Sünde zu fallen, da kommt er nicht als dieser Fürst der Finsternis daher. Er verkleidet sich als ein Tier in seiner List. Der Zorn wendet auch eben List an, um zu seinen Zielen zu kommen. Er verstellt sich, er gibt sich sogar liebevoll und besorgt. Er erscheint als ein Engel des Lichts. Er spricht durch falsche Lehrer. Und diese falschen Lehrer, die treten nicht vor die Kirche und sagen, wir wollen euch jetzt mal von Gottes Wegen abbringen. Und darum sagen wir euch dies und das. Nein, das tun sie natürlich nicht, sondern sie behaupten, das zu lehren, was gut für die Kirche und für die Gläubigen ist. Sie geben sich besorgt und liebevoll. Aber dahinter steht der Zorn gegen Gottes Schöpfung, gegen Gottes Wege, gegen Gottes Vorsehung. Sogar Petrus, der den Herrn bewahren wollte, in guter Absicht, dass er nicht in Gefangenschaft und Tod enden sollte. Er war vom Zorn des Teufels angetrieben. Und der Herr hat das erkannt und er entlarvte den Feind und sprach, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Dahinter steht auch der Zorn des Fürsten der Bosheit. Das, was wir beim Teufel als Kern oder als Wurzel des sündhaften Zorns sehen können, haben wir Menschen durch den Fall Adams von ihm geerbt. Es ist eine Erbschaft, es gibt eine Erbschaft des sündhaften Zorns. Anstatt dass wir Gottes Zorn gegen das Böse hochhielten, haben wir den Zorn des Feindes übernommen und hassen das Gute und lieben das Böse. Der sündige Zorn, die Unzufriedenheit und Verärgerung über Gottes Vorsehung, über sein gutes Handeln an uns, prägt unser natürliches Leben. Und darum schreibt Jakobus auch im Jakobus 1, Vers 20, denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir werden sicher in den weiteren Referaten und im Fallbeispiel, das wir noch anschauen, den menschlichen Zorn dann auch ausführlicher noch betrachten. Ich möchte nichts in diesem Vortrag vorwegnehmen. Lasst mich nur noch ein Beispiel aufzeigen, das Beispiel Kains, wo wir sehr gut sehen können, wie der Zorn des Teufels auf den Menschen überging nach dem Fall. Oder der Missbrauch des Zornes durch den Teufel. Diese Haltung, diese Motivation ging sofort auf den Menschen über. Bei ihm, bei Kain, werden genau die gleichen Wesenszüge des sündhaften Zorns sichtbar wie vorher beim Teufel. Und es geschah nach einiger Zeit, das ist Genesis 4, Vers 3 bis 8, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel Auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber solltest über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Was wir hier wiederfinden, ist die Unzufriedenheit mit Gottes Vorsehung, mit seinen Wegen. Wir finden den Hass auf das erwählte Geschöpf Gottes, die Pläne, ihm zu schaden, die listige Verstellung der wahren Absicht bis eben hin zum Mord. Das ist alles, was wir hier bei Kain sehen, was vorher der Fürst der Bosheit schon offenbart hat. Kain ärgerte sich darüber, dass Gott seinen Weg, ihm zu dienen, nicht akzeptierte. Er diente Gott nicht in der Weise, wie er es verordnet hatte, sondern traf seine eigene Entscheidung darüber, was der richtige Gottesdienst sein soll. Wir können aufgrund der Zeit nicht so darauf eingehen, wie das mit dem Opfer und so weiter sein soll. Aber wenn wir das genauer untersuchen, dann sehen wir, Kain hat seine eigenen Vorstellungen von Gottesdienst und Opfer durchgesetzt gegenüber Abel, der nach Gottes Anweisungen Gottesdienst, also Opfer, gebracht hat. Also er hat seine eigene Entscheidung getroffen, Kain, und weil Gott das nicht annahm, wurde er zornig. Das heißt, er richtete seinen Unmut anstatt auf das, was Gott missfällt, auf das, was ihm nicht passte. Kain ließ sich nicht mit Gott versöhnen. Sonst hätte er seinen Zorn gegen seine eigene Sünde gerichtet. Das ist auch eine Form von Zorn, die wir ausüben sollten und dürfen, ihn gegen unsere eigene Sünde richten. Das hat er nicht getan. Jetzt richtet sich der Unmut, sein Unmut gegen Gott und gegen sein geliebtes Geschöpf. Er schmiedet in seinem Zorn Pläne, um die Realität zu verändern. Der Bruder, der für ihn Repräsentant für Gottes Vorsehung ist, die ihm nicht passt, der muss weg. Das ist im Wesen des Zorns. Gottes Vorsehung, die mir nicht passt, muss weg oder verändert werden. Alles, was Kain nun tut, ist von dieser Motivation bestimmt. Gottes Weg passt ihm nicht und darum lehnt er ihn ab, bleibt darin verhaftet und beginnt konsequent dagegen vorzugehen. Der satanische Zorn, das heißt die Selbstliebe, das Festhalten an der vermeintlichen Güte des eigenen Weges, die Ablehnung von Gottes Wegen und das Agieren dagegen bestimmen sein ganzes Wesen. Das, was wir ja vorher gehört haben, Zorn ist eine Aktivität der ganzen Person, oder? Das ist, hier sehen wir das bei Kain, dass das eben sein ganzes Wesen bestimmt. Hier ist die Wurzel des Zorns am Wirken, des sündhaften Zorns oder des sündhaft gebrauchten Zorns. Und sie erschien zuerst beim Erzfeind Gottes, der den Menschen dazu verführte, ihm nachzufolgen. Und daraufhin erbte der Mensch diese Grundhaltung des sündhaften Zorns, die sagt, Gottes Wege sind nicht gut für mich. Ich weiß es selber besser, was gut ist. Ich lehne die Vorsehung Gottes ab und setze all meine Energie dafür ein, die Realität für meine Vorstellungen anzupassen. Das müssen wir natürlich alles später dann in Situationen übersetzen und ich bin sicher, das werdet ihr tun. Ich, Ich rede jetzt nur vom Prinzip, oder? Das ist vielleicht noch etwas abstrakt, wenn man das nicht an diesen konkreten Beispielen festmacht, aber ich vertraue darauf, dass ihr das noch tun werdet. Jetzt geht es hier um das Prinzip, diese Grundhaltung des sündhaft pervertierten Zorns, die sagt, Gottes Wege sind nicht gut für mich. Ich weiß selber besser, was gut ist. Ich lehne die Vorsehung Gottes ab. Die Vorsehung, das ist, wie Gott mein Leben führt, plant und durchführt und alles erhält und mich zu dem Ziel bringt, das er für mich gedacht hat. Das lehnt der Zornige, der sündhaft Zornige ab und er setzt all seine Energie dafür ein, die Realität für seine Vorstellungen anzupassen. Und das ist die Grundhaltung, die an der Wurzel des Zorns steht und sein Wesen ausmacht. Was wir dann als Ausbrüche des Zorns zu sehen bekommen, das sind die Früchte dieser Grundhaltung. Das wütend Laute, das Rasende und so weiter, wofür wir so oft den Umständen oder den Mitmenschen die Schuld geben, indem wir sagen, du machst mich hässig. Du machst mich hässig. Oder diese Situation macht mich wütend. Das sind alles nur Auswüchse, Früchte des Zorns, der da ist durch den Sündenfall. Der Zorn beginnt immer früher. Er ist schon in unserer sündigen Natur eingenistet. Er beginnt da, wo wir das Falsche lieben. Und das Begehren, das wir selber als das Gute und Notwendige für unser Leben definiert haben. So entlarvt der Apostel Jakobus die Wurzel des Zorns, der schließlich dann in lauten Auseinandersetzungen offenbar wird. Jakobus schreibt im Jakobus 3, Vers 14 bis 16, «Wenn ihr aber bitteren Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.» Also Eigennutz, oder? Ich möchte die Realität für mich anpassen. Und dann geht er weiter und spricht von dieser Frucht. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nicht, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Da entlarvt er oder analysiert er diese eigensinnige Liebe zu dem, was ich als gut definiert habe und nicht Gott. Das ist dann der Wurzel des Zorns. Und hier müssen wir schließlich ansetzen, wenn wir unseren menschlichen Zorn wirksam bekämpfen und ausrotten wollen. Und wie gesagt, ich bin sicher, dass die folgenden Vorträge eben dabei helfen werden, die Wurzel und das Wesen des sündhaften Zorns weiter aufzudecken und durch Buße und Demut unter Gottes Hand uns zu beugen, damit er uns verändert. Jakobus 4, noch einmal Jakobus, Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen.